Das Thema dieses Vortrags lautet: Mit Kindern aufs Missionsfeld. Und wir wollen zunächst zwei Begebenheiten lesen aus dem Wort Gottes. Und wir lesen aus 2. Samuel, Kapitel 15. Zweite Samuel, Kapitel 15, Vers 14. Da sprach David zu allen seinen Knechten, die in Jerusalem bei ihm waren: Macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst wird es für uns kein Entrinnen vor Absalom geben. Vers 19. Da sprach der König zu Ittai, dem Gathiter: Warum willst auch du mit uns gehen? Kehre um und bleibe beim König, denn du bist ein Ausländer und sogar in deinen Ort eingewandert. Gestern bist du gekommen, und heute sollte ich dich mit uns umherirren lassen. Ich aber gehe, wohin ich gehe. Kehre um und führe deine Brüder zurück, Güte und Wahrheit seien mit dir. Aber Ittai antwortete dem König und sprach: So wahr der Herr lebt und mein Herr, der König, lebt. An dem Ort, wo mein Herr, der König, sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, dort wird auch dein Knecht sein. Da sprach David zu Ittai: Komm und zieh hinüber. Und Ittai, der Gathiter, zog hinüber mit allen seinen Männern und allen kleinen Kindern, die bei ihm waren. Dann lesen wir noch aus Kapitel 17. Vers 27. Und es geschah, als David nach Machanaim kam, da brachten Shobi, der Sohn des Nahas, aus Rabba der Kinder Ammon, und Makir, der Sohn Amiels aus Lobeda, und Barzillai, der Gileaditer aus Rogelim, Betten und Becken und Töpfergefäße und Weizen und Gerste und Mehl und geröstete Körner und Bohnen und Linsen und Geröstetes und Honig und geronnene Milch und Kleinvieh und Kuhkäse zu David und zu dem Volk, das bei ihm war, dass sie essen sollten, denn sie sprachen: Das Volk ist hungrig und erschöpft und durstig in der Wüste. Die zweite Begebenheit, die wir lesen, ist im Buch Esra. Esra, Kapitel 8. Esra 8, Vers 21. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, um uns vor unserem Gott zu demütigen, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten, für uns und für unsere Kinder. Die Anmerkung sagt: kleine Kinder und für alle unsere Haber. Denn ich schämte mich, vom König eine Heeresmacht und Reiter zu erbitten, die uns gegen den Feind auf dem Weg beistehen soll. Denn wir hatten zum König gesprochen und gesagt: Die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und erbaten dies von unserem Gott, und er ließ sich von uns erbitten. Vers 31. Und wir brachen vom Fluss Ahava auf am 12. des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns. Und er rettete uns von der Hand des Feindes und des am Weg Lauernden. Wir haben vorhin in dem Vortrag von einer Bedenkenliste gehört, die eine Familie hatte. Und ich denke, dass jede Familie, jedes Ehepaar, das geübt ist, im Blick auf die Frage, ob der Herr sie in ein Missionsfeld im Ausland führt, diese Bedenken haben wird bezüglich der Kinder. Wie soll das mit den Kindern gehen? Wie soll das mit den Kindern funktionieren? Ja, das Lied war wirklich sehr passend. Wie er mich durchbringt, wie er die Kinder durchbringt, das wissen wir nicht. Aber dass er es tut. Und hier haben wir zwei Begebenheiten, wo gottesfürchtige Männer mit ihren Familien, mit ihren Kindern einen sehr gefährlichen Weg gegangen sind, gefährliche Reisen unternommen haben, nach menschlichem Ermessen ein hohes Risiko eingegangen sind, aus Liebe zu Gott und um seinen Willen zu tun. Und ich denke, wir können einige Übertragungen und Anwendungen machen im Blick auf diese Frage mit Kindern in die Mission. Und ich möchte gerne zunächst auf der Grundlage dieser Texte 5 Punkte nennen, die wir vielleicht daraus für uns nehmen können. Der erste Punkt: Wenn Gott einen Mann oder ein Ehepaar ruft, in dem Sinne, wie wir das vorhin gehört haben, dann sind die Kinder in diesen Ruf mit eingeschlossen. Die Kinder gehören dazu. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gott im Allgemeinen uns so führt, dass der Weg sich mit unserer familiären Situation und mit den Kindern, die Gott uns geschenkt und anvertraut hat, in Einklang bringen lässt. Ich denke, das ist auch ein wichtiger, grundsätzlicher Punkt. Man kann sich doch nicht vorstellen, dass die Familien, die hier aus Babel zurück nach Jerusalem gezogen sind, allen Ernstes gesagt hätten: Ja, es ist der Wille des Herrn, dass wir nach Jerusalem gehen. Aber das ist eine gefährliche Reise, die dauert monatelang. Da sind Feinde, die am Weg lauern. Also die Kinder, die lassen wir mal hier. Ist doch eigentlich unvorstellbar, oder? Und genauso bei dem Itali. Nein, die Familie und die Kinder, die gehören zu uns. Die hat Gott uns anvertraut. Und wenn Gott ruft, dann sind die Kinder mit eingeschlossen. Ein zweiter Punkt. Wir haben hier gesehen, dass es große Gefahren gab. Ich denke, die Gefahren, die wir hier eingegangen sind, sind wahrscheinlich größer als alles, was wir an Gefahren in unserem Leben überhaupt erlebt haben. Wenn wir an Itali denken, da ging es um Leben und Tod. Und auch in Esra haben wir gelesen, da waren Feinde, die am Weg lauerten, und das war eine monatelange Reise. Und wenn wir jetzt über dieses Thema nachdenken, mit Kindern auf einem Missionsfeld im Ausland zu sein, dann müssen wir dem auch ins Auge schauen, dass das mit besonderen Gefahren verbunden ist. Und ich möchte jetzt einfach nur zunächst mal über einige äußere Gefahren sprechen. Es gibt natürlich auch noch einen geistlichen Kampf, eine geistliche Realität, aber ich erwähne jetzt einfach mal einige äußere Gefahren, die es einfach gibt. In vielen Ländern dieser Welt, insbesondere in Dritte Weltländern. Es gibt Krankheiten, die wir hier kaum kennen. Sagen wir Malaria oder andere Fieberkrankheiten. Und es ist uns allen klar, die medizinische Versorgung im Ausland, die ist nicht so, wie wir das hier aus Deutschland oder aus der Schweiz kennen. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Kurz nachdem wir in Indien angekommen waren, da Da ist einer unserer Jungs gestürzt und hat sich ziemlich heftig die Stirn hier aufgeschlagen. Blutete sehr stark. Und da mussten wir zum Krankenhaus. Und das war unsere erste Krankenhauserfahrung. Und im Allgemeinen ist eben die Hygiene in den Krankenhäusern natürlich überhaupt nicht so, wie wir das hier aus Deutschland kennen. Wir kamen relativ schnell dran, der Arzt machte auch einen freundlichen Eindruck. Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir bringen mal Handschuhe mit und bieten dem Arzt diese Handschuhe an, dass er sie, bevor er da anfängt zu nähen und zu handwerken, dass er sich die Handschuhe anzieht. Um zumindest mal ein bisschen Vorsorge betreiben zu können, dass das da alles mit rechten Dingen zugeht. Und der Arzt war so freundlich, zog sich die Handschuhe an, bedankte sich und zog dann seine eigenen drüber. Also da schmunzelt man natürlich im Nachhinein drüber. Aber es gibt auch andere Situationen, wo man vielleicht dann am Tropf hängt, weil man sich irgendein Virus eingefangen hat und dann lacht man nicht mehr. Und das ist einfach eine Gefahr und natürlich auch für die Kinder, wenn wir in solchen Ländern leben. Eine andere Gefahr, das sind gefährliche Tiere, giftige Schlangen, Skorpione. Und das haben wir auch, Gott sei Dank, nicht am eigenen Leib, aber doch in unserem Umfeld auch erfahren, dass das eine reale Gefahr ist. Von der man ständig umgeben ist. Dann denke ich auch an den Verkehr. In manchen Ländern ist der Verkehr einfach nur der helle Wahnsinn. Es gibt auch böse Menschen, die uns schaden wollen. Und so gibt es viele Gefahren und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Eine kleine Fußnote dazu. Es gibt auch für unsere Kinder, die im Ausland aufwachsen, Dinge, vor denen sie in besonderer Weise geschützt sind, die hier in der Heimat viel gefährlicher sind. Wenn ich an das ganze Thema Medien zum Beispiel denke und der Gruppendruck, der an den Schulen entsteht, möglichst früh auch schon ein Smartphone zu haben mit allem, was das nach sich zieht, das ist nur mal ein Beispiel, wo Kinder auch, die im Ausland aufwachsen, in einem behüteteren und sichereren Umfeld aufwachsen. Das als kleine Fußnote. Ein dritter Punkt, den wir hier aus diesen Texten entnehmen können, wenn wir so über diese Gefahren nachdenken für unsere Kinder, da ist ja fast schon der ganz natürliche Reflex, dass wir anfangen zu beten. Und das ist das, was auch der Esra gemacht hat. Unter Fasten haben sie einen geebneten Weg erbeten für sich und für ihre Kinder und für die ganze Habe. Und das ist auch etwas, das von A bis Z das Leben als Familie im Ausland uns begleitet. Das ist das Gebet. Und das ist auch sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die wir hier sind und andere unterstützen wollen, die im Ausland sind, unterstützen können. Wir können uns wirklich dieses Gebet nehmen und um einen geebneten Weg bitten und um Bewahrung, insbesondere auch der Kinder, beten. Dann ein vierter Punkt und das finde ich eigentlich mit das Ermutigendste an diesen beiden Abschnitten, dass wir sehen, dass Gott mächtig ist, die Kinder zu bewahren, auch in sehr gefährlichen Umständen. Und dass Gott auch mächtig ist, uns und unsere Familien zu versorgen. Gott ließ sich erbitten, hier im Buch Esra, und er rettete uns von der Hand des Feindes und des am Weg Lauernden. Wir haben keine Garantie, dass nicht mal etwas passiert. Wir wissen von vielen Biografien auch, dass Missionare vergangener Zeiten auch Schweres erlebt haben, persönliches Leid, auch alles, was die Familie und die Kinder betrifft. Und doch ist es ermutigend, wenn man diese Beispiele hier sieht. Und wir können auch noch an andere Beispiele denken. Ich denke an die Wüstenreise. 40 Jahre lang in einer schrecklichen Wüste mit feurigen Schlangen und Skorpionen hat Gott seine Hand ganz besonders über die Kinder gehalten. Er sagt einmal, oder wir können uns mal die Frage stellen, ich kriege gerade den Wort auch nicht hin, aber er sagt, gerade die Kinder, von denen ihr gesagt habt, so und so, die werde ich in das Land reinbringen. Gerade die Kinder. Das sind Beispiele, die uns die Macht Gottes zeigen, der uns und unsere Kinder bewahren kann. Der Jesus sagt einmal Matthäus 18 noch ein ermutigender Vers in diesem Zusammenhang, dass die Engel der Kinder alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Wir sagen das ja manchmal so, die Kinder haben Schutzengel. Da ist wirklich eine Macht, wie die Kinder haben. Das ist eine Realität. Der fünfte Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Jetzt versetzen wir uns mal einen Augenblick oder versuchen das mal, uns einen Augenblick in die Situation von dem David reinzuversetzen. David war auf der Flucht vor Absalom, verworfen. Und da ist dieser Itai, gestern erst gekommen. Und David stellt ihn auf die Probe und sagt, geh doch zurück. Und ich finde diese Worte, die gehen einfach zu Herzen. Und die müssen dem David auch sehr zum Herzen gegangen sein. Zweimal sagt der Itai diese Worte. Mein Herr, der König. Was hat dieser Mann für eine Wertschätzung, für eine Liebe zu seinem Herrn, dem König David, gehabt? Und es gab für ihn nur eins. An dem Ort, da wo der David ist, da will ich sein und nirgendwo anders. Und er war sogar bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Er sagt das. Sei es zum Leben, sei es zum Tod. Können wir uns vorstellen, was für eine Ermutigung das für den David in dieser Situation gewesen ist. Erinnert mich ein bisschen an diese Begebenheit, wo der David auch einmal in der Höhle war. Und dann hat er dieses Verlangen nach dem Wasser, da aus Bethlehem. Und da sind drei Männer, die brechen durch. Die setzen ihr Leben aufs Spiel, um ihrem König Wasser aus dem Brunnen zu holen. So eine Liebe hatten sie zu ihrem David. Wie freut sich der Herr? Wenn hier welche sind, die bereit sind, offen sind, dahin zu gehen oder da zu bleiben, wo der Herr sie haben möchte. Was für eine Freude muss das für das Herz Gottes sein, wenn das aus Liebe zu unserem Herrn und unserem Heiler geschieht. Und das sieht er, sieht in dein Herz. Vielleicht steckst du auch so ein bisschen in dieser Übung, von der Philipp vorhin gesprochen hat. Und das ist so schwer, wenn man eigentlich gerne will. Man muss warten oder man hat keine Klarheit, wohin. Oder vielleicht würde man auch gerne gehen, aber spürt der Herr, hält einen zurück, hat noch eine andere Aufgabe. Das ist nicht leicht, aber der Herr sieht dein Herz, der sieht deine Bereitschaft. Der sieht, dass das echt ist. Und das freut ihn. Und wenn er das sieht, dass das aufrichtig ist, das ist Verlangen, er macht das durch Höhen und Tiefen gehen, aber der Herr wird dann dich auch weiterführen. Zurück zu dem Thema Kinder. Und jetzt gehe ich etwas von dem Bibeltext hier weg zunächst. Und möchte gerne ganz kurz einen Begriff nennen und erklären, der im Zusammenhang mit Kindern in der Mission sehr wichtig ist. Manche von euch kennen den sicher. Das ist der Begriff Third Culture Kids. Was bedeutet der Begriff Third Culture Kids? Wir alle, die wir hier in Deutschland oder in der Schweiz oder sonst wo aufgewachsen sind, sind mit der deutschen Kultur aufgewachsen, von Kindesbeinen an. Jetzt stellt euch vor, ein Kind geht ins Ausland, auf die Philippinen, nach Afrika oder sonst wo. Was wird passieren? Das Kind wird nicht mehr in der Heimatkultur leben, in der es vielleicht groß geworden ist. Vielleicht kommt es ja auch im Ausland zur Welt. Jedenfalls wird es nicht mehr ganz in der deutschen oder in der Heimatkultur aufwachsen. Das Kind wächst aber auch nicht zu 100% in der fremden Kultur auf, weil es überhaupt nicht geht. Weil wir anders wohnen als der durchschnittliche Afrikaner, weil wir anders denken, weil wir eine andere Sprache haben und aufgrund vieler anderer Faktoren wächst das Kind nicht zu 100% in der fremden Kultur auf. Was passiert dann? Es entsteht eine Art Drittkultur. Das ist sozusagen eine Mischung aus der Heimatkultur, die natürlich stark von den Eltern beeinflusst wird, und aus der Fremdkultur, eine Art Drittkultur, Third Culture. Es ist sehr wichtig, dass man das versteht. Im Übrigen gilt das nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Erwachsene. Und Kinder, die so aufwachsen, die haben besondere Geschenke. Da gibt es echte Vorteile, ich nenne gleich ein paar, und da gibt es natürlich auch, jede Seite hat zwei Medaillen, ganz besondere Herausforderungen und Schwierigkeiten. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Vorteile. Ein Kind, das sozusagen als Third Culture Kid aufwächst, hat schon als Kind einen sehr weiten Horizont. Das ist mal ein Geschenk, so aufzuwachsen, mit so einer Perspektive. Die Kinder lernen in aller Regel auch früh eine Fremdsprache. Spanisch, Englisch, Französisch oder sonst irgendeine Fremdsprache. Das ist auch ein Segen für das ganze Leben. Denn was früh gelernt ist, das prägt sich ein und das geht nicht mehr weg. Die Kinder, und das ist ein ganz besonders schöner Punkt, machen auch früh Erfahrungen mit Gott. Zumindest bekommen sie das mit. Wenn es vielleicht auch noch nicht selbst die persönliche Beziehung zum Herrn ist, aber sie bekommen das mit. Über meinem Schreibtisch in Indien, da hängt ein Bild, das hat eines der Kinder gemalt. Da steht drauf, God is good. He gave us a visa. Und die kleine Geschichte dahinter, wir waren mal ein Jahr, unser Visum lief aus und dann mussten wir das für ein Jahr verlängern lassen und hatten den Antrag gestellt. Wir bekamen keine Antwort. Weder ein Ja noch ein Nein. Und wir rückten jetzt immer näher an den Tag, wo dieses Visum auslief. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man als Ausländer auf ein auslaufendes Visum zuläuft und kein Feedback bekommt, dann wird es heiß. Insbesondere, wenn man Missionar ist und nur so halb geduldet ist. Denkt man oft ja an diesen Spruch, ja, Gott kommt nie zu spät, er kommt spätestens rechtzeitig und das ist auch so. Aber dann kam der Tag, wo das Visum tatsächlich auslief und wir hatten immer noch keine Antwort. Und dann denkst du ja, jetzt ist Gott doch zu spät gekommen. Was denn jetzt? Und dann war es tatsächlich so, dass wir einige Tage ohne Visum, ohne gültiges Visum im Land waren. Der hat uns einfach irgendwie Ruhe geschenkt. Aber wir saßen da und hatten kein gültiges Visum und kein Ja oder kein Nein. Und irgendwann kam dann das Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Gebete vorher hochgegangen waren. Und die Kinder haben das natürlich mitbekommen und haben bestimmt auch mitgebetet in ihrem kindlichen Glauben. Und das sind doch Erfahrungen. God is good. He gave us a visa. Sowas prägt sich doch ein. Das geht doch mit. Also das sind mal einige Vorteile. Da könnte man jetzt sicherlich noch vieles andere zu sagen. Jetzt möchte ich einige Herausforderungen mal erwähnen. Die Kinder leben in ständigen Veränderungen. Das Hin und das Her. Besonders die Übergänge sind schwierig. Sei es, wenn man ins Ausland kommt oder wenn man zurück nach Deutschland kommt. Ständige Veränderungen. Die Kinder leben mit Unsicherheit. Kleine Kinder, die juckt das nicht. Aber wenn die Kinder etwas größer werden, dann kommen auch diese Fragen, ja, wie viele Jahre werden wir denn hier noch leben? Ich mache ja jetzt, gehe jetzt da zur Schule oder ich mache Homeschooling, muss ich dann mal dahin zur Schule gehen? Unsicherheit, das ist nicht leicht für Kinder. Es gibt auch Ängste. Müssen jetzt nicht, wer weiß, was für große Dinge sein. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Abends ist es dunkel, Licht brennt im Haus, auf einmal Platz, Stromausfall, Powercut, stockdunkel. Kriegen kleine Kinder Angst? Oder nachts, wenn auf einmal eine wild gewordene Meute von Hunden aufs Grundstück kommt, die sich gegenseitig zerfleischen. Oder wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft so ein Lärm gemacht wird über Lautsprecher, über Musik, dass die Scheiben wackeln. Kriegen Kinder Angst? Und so gibt es viele andere Herausforderungen, die damit verbunden sind, für Kinder in so einem Land zu leben und in dieser Third Culture groß zu werden. Ich nehme mal noch ein Beispiel auf, wenn man so nach Deutschland kommt. Wenn man im Ausland ist, dann erkennt jeder an der Hautfarbe sofort, er ist ein Ausländer. Klare Sache. Da kommt man nach Deutschland, sieht aus wie alle anderen, er ist ein Deutscher, er spricht auch unsere Sprache, alles klar. Ja. Aber innen drin ist da nur noch ein halber Deutscher und ein halber Afrikaner oder ein halber Inder oder sonst was. Wo man anders fühlt, anders denkt und wo man, selbst wenn man hier aufgewachsen ist als Erwachsener, total unsicher wird. In unserer heutigen Zeit ist ja auch alles sehr schnelllebig. Ja? Wenn man dann mal ein paar Jahre draußen war, mehr oder weniger, dann hat so viel Veränderung gegeben und dann kommt man hier an und äußerlich sieht man gleich aus, aber man ist total unsicher und das geht den Kindern auch so. Auch da könnte man jetzt die Liste noch sicherlich verlängern, aber ich denke, das grundsätzlich ist erstmal so klar. Und wenn wir da so drüber nachdenken, über diese Herausforderungen, dann möchte ich gerne jetzt noch in der verbleibenden Zeit einige Hinweise geben, die für uns als Eltern wichtig sind. Vielleicht sind einige hier, die auch in dieser Übung stehen oder die vielleicht relativ kurz davor stehen, rauszugehen. Einige sind ja auch draußen. Und vielleicht können wir noch einige Stellen lesen, die uns einige praktische, wichtige Hinweise geben im Blick auf im Umgang mit unseren Kindern. Und zwar das Erste, das gilt uns Vätern. Ich lese da eine Stelle aus 1. Mose 22. Aus 1. Mose 22, in Vers 7. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Wir, die meisten von uns, denken bei 1. Mose 22 an die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und dem Jesus als dem Sohn. Aber wir können das auch mal so ganz praktisch übertragen auf die Beziehung zwischen einem Vater und einem Sohn hier auf Erden. Vor einigen Jahren, da hat mir ein erfahrener Diener des Herrn Folgendes gesagt. Er sagt, ob du fast nie zu Hause bist, weil du ständig für deine Firma unterwegs bist, oder ob du fast nie zu Hause bist, weil du ständig für den Herrn unterwegs bist, macht für dein Kind keinen Unterschied. Für das Kind bist du einfach nur nicht da. Und hier finden wir dieses schöne Beispiel von einem Vater, der für seinen Sohn da war. Hier bin ich, mein Sohn. Isaac hatte Fragen, Abraham war da und er beantwortete ihm die Fragen. Man merkt aus diesem ganzen Kontext, was für ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn da vorhanden war. Und ich denke gerade, das gilt natürlich für jeden Vater hier, das ist ja klar, aber gerade vor diesem Kontext, den wir vorhin etwas gesehen haben, der besonderen Herausforderung, ich denke auch noch an das Thema Einsamkeit. Kinder, das ist auch eine Herausforderung, Einsamkeit, weil sie oft entweder nur wenige oder manchmal auch keine Gleichaltrigen haben, mit denen sie auf Augenhöhe sich austauschen können. Und da ist es doch umso wichtiger, dass die Kinder einen Anker haben, einen Fixpunkt haben. Und das ist unsere Verantwortung als Eltern. Und hier, wie gesagt, besonders für uns als Väter. Und das ist sicherlich auch eine Gefahr, wenn wir da draußen sind, dass wir ständig unterwegs sind, dass wir ständig machen. Wir denken, ja, das ist ja alles Werk des Herrn. Und wir vergessen vielleicht, uns die Zeit zu nehmen für unsere Kinder. Der zweite Hinweis, der ist auch nochmal für unsere Väter, das ist für uns Väter, in 1. Mose 33 eine Stelle. Mose 33, Vers 12. Und Esau sprach, lass uns aufbrechen und weiterziehen, und ich will vor dir herziehen. Und er sprach zu ihm, mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass ich säugende Schafe und Kühe bei mir habe. Wenn man sie nur einen Tag übertriebe, so würde die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin, und ich will ziehen nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Gang des das vor mir ist und nach dem Gang der Kinder. Der Punkt hier ist der, dass es wichtig ist, dass wir Rücksicht nehmen auf unsere Kinder. Ein lieber indischer Bruder und Freund, der hat das oft gesagt, Children are tender. Kinder sind zart. Und wenn man so ankommt im Land, dann brennt man natürlich darauf, dass es losgeht. Da will man einsteigen mit dem Sprachstudium und man will los. Und damit man effizient arbeiten kann, da muss schnell ein geregelter Rhythmus her, ein geregelter Familienrhythmus, damit man ans Laufen kommt. Und dann denkt man sich, okay, morgen früh, man kommt an, morgen früh 7 Uhr aufstehen, Frühstück und dann geht's los. Aber so geht das nicht. Das braucht Zeit, dass die Kinder sich etwas umstellen können, sich etwas gewöhnen können. Da müssen wir Rücksicht nehmen als Väter. Einen Gang runterschalten. Ganz praktisch auch, wenn wir an die Reisen denken. Die Reisen heute sind natürlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit den Reisen der Missionare vor, ich weiß nicht, 100, 200 Jahren. Und trotzdem, auch wenn wir heute mit dem Flugzeug unterwegs sind, wenn man 24 oder 48 Stunden oder noch länger mit Kindern unterwegs ist, dann ist das immer noch eine Strapaze. Und da können wir auch dann mal überlegen, wenn die Kinder zart sind, da etwas Rücksicht drauf zu nehmen. Vielleicht eine Reiseroute zu buchen, wo man mal einen Zwischenstopp hat und eine Nacht übernachtet, bevor es weitergeht. oder eine rote Welt, die einfach etwas günstiger ist, auch wenn die vielleicht ein paar Euro mehr kostet. Ganz praktisch sind das Möglichkeiten, die wir Rücksicht nehmen können. Jetzt möchte ich noch ein Wort sagen für die Mütter. Ich weiß nicht, ob das jedem hier so bewusst ist, was Mütter leisten. Natürlich generell, aber auch Mütter auf dem Missionsfeld. Ohne das, was die Mütter leisten würden, wäre Mission im Ausland mit Kindern überhaupt nicht denkbar. Nur mal ein Beispiel. Wir Männer, wir sind oft draußen, aber die Mütter, die Frauen, die sind oft über Monate auf engstem Raum in ihrem Haus oder auf dem Grundstück, dem Compound oder was auch immer. Das ist eine wahnsinnige Belastung. Ich möchte einfach als Ermutigung lesen aus 2. Mose, Kapitel 2. Mhm. 2. Mose 2, Vers 9. Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und stille es mir, und ich werde dir deinen Lohn geben. Denkt euch jetzt bitte mal die Tochter des Pharaos weg und liebe Mütter, der Herr sagt zu euch, nimm dieses Kind und stille es mir. Ziehe es auf für mich und ich werde dir deinen Lohn geben. Wir lesen auch noch aus Rot. Rot 2, Vers 11. Und Boas antwortete und sprach zu ihr: Es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, und dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Dann möchte ich noch ein Wort richten an die Au-pair-Schwestern. Hier sind ja sehr viele Au-pair-Schwestern. Vielleicht einige diesmal werden in der Zukunft. Damit ein Familienleben im Ausland in der Mission gut funktionieren kann, sind Au-pair-Schwestern oft ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Kleines Beispiel, stellt euch bitte eine Familie vor mit 4 oder 5 Kindern. Sagen wir 2 oder 3 machen Homeschooling, 1 oder 2 Krabbel- und Kleinkinder, die ständig beaufsichtigt werden müssen, sind noch da und die Frau ist auch noch schwanger. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Hilfe es dann ist, wenn dann Schwestern da sind, die kommen und sagen, ich komme für ein halbes Jahr oder für 3 Monate oder wie auch immer und helfe. Das ist ein Riesensegen. Ich möchte auch eine Stelle zu lesen aus Römer 16. Vers 1 Römer 16, Vers 1, ich empfehle euch aber Phoebe, unsere Schwester, die auch eine Dienerin der Versammlung in Kenchrea ist, damit ihr sie in den Herrn der Heiligen würdig aufnehmt und ihr beisteht, in welcher Sache irgend sie euch nötig hat. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Ich denke, das ist einerseits ein Segen für die Familie, es ist auch ein Segen für die Schwestern. Wir haben heute in der Präsentation von Daniel einige Schwestern gesehen, die zum Helfen auf Nives waren und die jetzt selbst draußen sind. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Herr das auch bei einigen anderen Schwestern auch noch schenken wird. Um das ein ganz kleines bisschen abzurunden, dieses Thema, auch das ist natürlich mit einer Herausforderung verbunden, wenn man auf engstem Raum über mehrere Monate zusammenlebt, dann ist das auch mit Herausforderungen und auch mit Gefahren verbunden. Dessen müssen wir uns natürlich auch bewusst sein. Ich möchte schließen mit zwei Gedanken. Mit Kindern in die Mission, Fragezeichen. Ich denke, dass es gerade für das Familienleben eine Chance ist, ein ganz intensives Familienleben zu führen, wo besondere Beziehungen auch innerhalb der Familie entstehen, wo man ein hohes Maß auch an Gestaltungsfreiheit hat, so wie man den Eindruck hat, dass es vor dem Herrn richtig ist. In diesem Sinne möchte ich, wenn jemand geübt ist und auf der Bedenkenliste das Thema Kinder stehen hat, ermutigen. Es geht manchmal durch dick und dünn, das ist so. Aber es ist doch unter dem Strich eine ganz gesegnete Sache. Gottes Hilfe. Der letzte Gedanke, dazu möchte ich eine Stelle lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Epheser 5, Vers 5, 10. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Ich möchte das jetzt auch einmal ganz bewusst übertragen auf unsere Fragestellung mit Kindern in die Mission. Und ich denke, es gibt auch da eine gelegene Zeit, ein Zeitfenster sozusagen, was besonders dafür geeignet ist. Gott ist souverän, Gott kann jede Familie zu jeder Zeit, wenn er will, in die Mission senden, das ist eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass es doch auch ein Zeitfenster gibt, das besonders geeignet ist, um mit Kindern in die Mission zu gehen.